Herzlich willkommen im Sparhelden-Podcast, der Podcast für junge Menschen, die in die Themen Sparen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge einsteigen wollen. Mein Name ist Saskia Drewicke, ich bin deine Finanzexpertin und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du deinen individuellen Sparstil findest und eigenständig Vermögen für deine Lebensziele aufbaust. Was bedeutet die Bundestagswahl für deine Altersvorsorge? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Wir schauen uns einmal das deutsche Altersvorsorgesystem an, was hier schiefläuft, was sich ändern müsste und welche Ideen die größten Parteien zur Rentenreform haben. Doch bevor es losgeht, möchte ich dich noch herzlich zu unserer Financial Empowerment Masterclass einladen, die erstmalig im Oktober startet. Die Financial Empowerment Masterclass ist dein vierwöchiges Financial Wellness Programm und richtet sich an Young Professionals, junge Selbstständige und Unternehmer und Unternehmerinnen, die ihre Ziele und ihren Wunschlifestyle endlich erreichen und ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Du lernst in diesen vier Wochen, wie du mit dem richtigen Mindset die Weichen für deinen finanziellen Erfolg stellst, wie du deine Finanzen als powervolles Tool zur Erreichung deiner Ziele einsetzt, wie du dich finanziell richtig absicherst, um finanzielle Engpässe zu vermeiden und wie du endlich vom Sparer zum Investor wirst, Vermögen mit ETFs aufbaust und dein Geld auf Autopilot für dich arbeiten lässt. Das Beste ist, das Programm findet live statt. Keine Videos, die du dir alleine reinziehen musst. In den vier Live-Sessions der Financial Empowerment Masterclass bekommst du das wichtigste Finanz-Know-how von Franziska Zepp und mir, zwei ausgebildeten Finanzexpertinnen, vermittelt. Und auch danach begleiten wir dich bei der Umsetzung und deinen Finanzangelegenheiten. Sicher dir jetzt deinen Platz für mehr Financial Wellness in deinem Leben unter www.sparhelden.de/masterclass. So, nun lass uns in unser heutiges Thema starten. Altersvorsorge und Bundestagswahl. Eieiei, ein ziemlich heikles Thema. Heute mit von der Partie habe ich die liebe Franzi, unabhängige Versicherungsmaklerin und Expertin für die Absicherung von Lebensrisiken und die Altersvorsorge, die mit mir gemeinsam einen Einblick gleich in die verschiedenen Parteiprogramme zum Thema Rente geben wird. Hallo Franzi.
Hi Saskia, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass du heute mit dabei bist.
Sehr, sehr gerne. Ich bin schon ganz gespannt auf unser Thema.
Ja, bevor wir gleich mal ein bisschen Deep Dive in die einzelnen Parteiprogramme werfen, gebe ich euch jetzt hier nochmal so einen kurzen generellen Überblick zum deutschen Altersvorsorgesystem. Wir haben in Deutschland ja drei Säulen, die gesetzliche Rente, die staatlich geförderte Zusatzvorsorge in Form der Betriebsrente, Riester und Rürup und als drittes die private Vorsorge mit privaten Rentenversicherungen oder eben auch Kapitalanlagen. Und da würde ich euch jetzt einmal kurz nochmal durchführen, beziehungsweise Franzi, die sagt auch gleich nochmal was zum Thema staatlich geförderte Zusatzvorsorge. Und wir starten so grundsätzlich einfach mal mit der gesetzlichen Rente, was man allgemein sagen kann. Das deutsche Rentensystem ist ziemlich kompliziert, vor allem wenn es um die zweite Säule eben mit den staatlichen Förderungen geht. Da steigt kaum einer durch und deswegen braucht es eben auch so Versicherungsmenschen wie Franzi, die versuchen dort durch den Dschungel eben dieser komplexen Verträge durchzusteigen und dort eben uns Menschen an die Hand zu nehmen, damit wir im Alter richtig abgesichert sind. Und ja, gesetzliche Rente. Hier ist es ja so, wir haben ein Umlageverfahren. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass die heutigen Arbeitnehmer die heutigen Rentner finanzieren. Also die Arbeitnehmer zahlen in den Rententopf ein und daraus zehren die Rentner. Und die Problematik an diesem Umlageverfahren ist, dass wir eben nun schon seit einigen Jahrzehnten demografischen Wandel haben und immer mehr Rentner auf immer weniger Arbeitnehmer kommen. Dadurch gibt es weniger Geld in der Rentenkasse und schon heute ist es so, dass eben hier weitere Steuergelder aus anderen Töpfen verwendet werden müssen, um eben die heutigen Rentner alle mit ihrer Rente auszustatten. Dazu kommt dann die Problematik, dass wir eine steigende Lebenserwartung haben, also die Rentner eben auch immer länger Rente beziehen, was eben zusätzlich dafür sorgt, dass der Rententopf immer geringer wird und weniger mit Geld bestückt ist. Und sicherlich natürlich auch die gesetzliche Rente, alles, was da in diesem Topf drin ist, wird nur risikolos angelegt, wenn man hier überhaupt von Anlegen sprechen kann. Das niedrige Zinsumfeld gibt hier keine Zinsen her. Und insofern haben wir ja in diesem Bereich eben der gesetzlichen Rente ein großes Problem. Und jüngere Nationen stellen sich die Frage, bekomme ich überhaupt noch Geld aus der gesetzlichen Rente? Ja, die zweite Säule, die staatlich geförderte Altersvorsorge. Franzi, erzähl uns mal ein bisschen was zu Riester, Rürup und Co.
Ja, sehr gern. Also ursprünglich war ja dieser ganze Topf an staatlich geförderten Altersvorsorgevarianten schon ein guter Versuch in die richtige Richtung. Also man hat ja damals vor vielen Jahren, als das Rentenalter nach oben angepasst wurde, schon erkannt, dass die gesetzliche Rente vielleicht nicht so auf dem richtigen Weg ist und es hier Probleme geben könnte, die Lebenshaltungskosten wirklich komplett decken zu können. Und dadurch wurden diese Varianten zusätzlich mit eingeführt. Allerdings ist es so, egal ob jetzt eine Riester-Rente, die steuerlich absetzbar ist und staatliche Förderung erhält, oder eine Rürup-Rente, die ich auch wieder von der Steuer absetzen darf, oder eine betriebliche Altersvorsorge, die ich von meinem Brutto bezahlen darf. All diese verschiedenen Renten haben bestimmte Regularien, denen sie unterlegt sind. Und eine ganz große Regel, die über allem steht, ist die Beitragsgarantie, also der Beitragserhalt. Das bedeutet, das Geld, das in diese geförderten Renten fließt, darf nur im größten Maße risikolos angelegt werden, um 100% der Beiträge im Alter garantieren zu können. Und in unserer aktuellen Zinslage oder dem aktuellen Kapitalmarkt, Anlagemarkt, der super spannend sein könnte, sind aber halt risikolose Produkte super unspannend. Und die ganzen Produkte, die eigentlich mal einen guten Gedanken hatten, also auf dem richtigen Weg hätten sein sollen, sind mittlerweile total aussichtslos. Oder die meisten. Ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber so der ganz klassische Riester-Vertrag passt zu den wenigsten Sparern, einfach wegen der Anlagestruktur. An sich eine tolle Idee, die dahinter steckt, und ich bin ehrlich gesagt auch immer ein Fan davon, wenn die Politik oder wenn Deutschland erkennt, dass was nicht so ganz in die richtige Richtung läuft und man versucht umzulenken oder die Arbeiter zu unterstützen, aber der Versuch ist halt nicht ganz so aufgegangen wegen diesen Regularien, die dem ganzen System hinterlegt sind, und das ist eben vor allem die Beitragsgarantie. Das ist in meinen Augen jetzt der größte Knackpunkt, weswegen Riester, Rürup und betriebliche Altersvorsorge unsere Rentenlücke einfach nicht schließen werden können, weil daraus keine großen Summen entstehen können, sondern man immer nur über ein ähnliches Niveau spricht, wie das, was man irgendwann mal einbezahlt hat.
Gerade Riester stand ja immer mal wieder ordentlich unter Beschuss in der Kritik, auch jetzt zuletzt eben gerade um die Debatte eben Bundestagswahl, Altersvorsorge. Siehst du eine Zukunft für die Riester-Rente im nächsten Jahr und darüber hinaus? Was müsste sich ändern, damit Riester eine Zukunft hätte aus deiner Sicht? Oder glaubst du, da kann sich überhaupt was ändern?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, und ich bin Riester immer schon skeptisch gegenüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war Riester noch nie das Produkt für alle. Ich war noch nie eine von den Bankerinnen, die gesagt hat, haben Sie Ihren Dauerzulagenantrag schon abgegeben? Also ich war hier immer schon sehr vorsichtig und bin auch kein Riester-Gegner. Es gibt Menschen, die wahnsinnig davon profitieren können, aber es müsste sich einiges verändern, damit dieses Produkt Riester noch Zukunftschancen hat. Es gibt tatsächlich ja schon einige Gesellschaften am Markt, die das Produkt aus ihrer Palette streichen, was ich echt überraschend finde. Also man sieht, dass es ganz viele Menschen gibt, die gar keine Zukunft in Riester sehen. In meinen Augen würde ich es nicht komplett abschreiben, aber es muss auf jeden Fall extrem gelockert werden. Also es muss eine ganz andere Anlagemöglichkeit hinterlegt werden. Man muss selbst entscheiden können, inwieweit möchte ich mein Geld anlegen und eben auch die Möglichkeit bekommen, zu 100% in den Kapitalmarkt einzusteigen. Weil nur wenn ich die Möglichkeit habe, da wirklich lukrative Anlagen zu hinterlegen, wird das Geld irgendwann mehr werden, weil sonst ist es nur eine geplante Geldentwertung, die ich mit Riester bezwecke. Und wenn sich aber hier ganz viel lockert und auch so Themen wie die Vererbbarkeit, die Übertragbarkeit, die Flexibilität in Sachen, wann kann ich an das Geld ran, nicht immer nur das Eigenheim, das da irgendwo im Raum stehen muss. Wenn sich hier ganz viel an unsere an unseren Lebensstandard anpasst, dann sehe ich ehrlich gesagt in Riester schon noch eine Chance. Aber da müsste sich hier eben einiges um 180 Grad drehen.
Ja, und das ist ja doch dann eher unwahrscheinlich, weil klar, der Staat, wenn er etwas fördert, will er ja auch sicherstellen, dass dieses Geld dann auch der Altersvorsorge zugutekommt und eben nicht zweckentfremdet wird für die Weltreise oder so, die ich dann vielleicht mit Anfang in meinen Renteneintritt machen möchte. Und insofern, bleibt fragwürdig, ob tatsächlich diese Produkte dann ja flexibler gestaltet werden können im Sinne der Sparer.
Ja. Ja, und vor allem glaube ich, dass hier auch der Faktor Zeit eine große Rolle spielt, da ja jetzt die Gesellschaften schon beginnen, das Produkt aus der Produktpalette zu entfernen. Und wir wissen ja, wie lang es manchmal von der Politik dauert, bis solche Entscheidungen getroffen werden. Und wenn es sich dann auch noch um so drastische Erneuerungen handelt, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die großen Gesellschaften vorher schon die Reißleine ziehen und sagen, dieses Produkt macht weder für den Sparer noch für uns als Gesellschaft überhaupt noch Sinn.
Woran liegt das, dass die Versicherer eben von sich aus kein Riester mehr anbieten? Was sind da deren Beweggründe?
Ja, wenn ich mir überlege, wie sich so eine Versicherungsgesellschaft oder auch eine Anlagegesellschaft finanziert, die ist ja auch daran interessiert, mit dem Geld arbeiten zu können. Und was an Regularien hinter so einem Riester für den Sparer steckt, steckt ja genauso für die Gesellschaft dahinter. Also auch die haben extreme Auflagen, Zertifizierungsauflagen, die sie einhalten müssen, um überhaupt Riester, so wie es staatlich gefördert wird, anbieten zu können. Und die sind zum einen mal sehr teuer, der Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt, also die ganze Abwicklung mit der Zulagenstelle, dass die Förderung fließt, der nimmt immer weiter überhand, es wird immer mehr. Und es kommt aber auch kaum Profit für die Gesellschaften raus, weil die finanzieren sich ja nicht nur über die Gebühren, die sie dem Kunden in Rechnung stellen, wenn es sich um einen Provisionstarif handelt, sondern die wollen ja auch ein Stück weit mit dem Geld arbeiten. Und wenn kein Geld, also wenn kein Profit erwirtschaftet werden kann, weder für den Kunden, für den Sparer, noch für die Gesellschaft, dann ist es ja für beide Parteien ein Draufzahlgeschäft.
Absolut. Okay, also so die Zukunft von Riester und Rürup höre ich so raus, siehst du in den Sternen und da bleibt abzuwarten, welche Ideen so seitens der Politik da in Zukunft auf uns zukommen werden.
Ja.
Wie sieht es denn mit der betrieblichen Altersvorsorge aus? Das ist ja schon ein bisschen anders. Da läuft die Förderung ja durch, dadurch, dass es über den Arbeitgeber eben auch mitfinanziert wird. Gerade das fand ich schon immer total kompliziert. Also selbst als Bankerin habe ich immer die Finger davon gelassen. Und also Direktzusage, Pensionskasse, also allein diese vielen verschiedenen Durchführungswege, da hat man schon als Banker eben Probleme durchzusteigen und als Kunde erst recht. Wie stehst du zu der Betriebsrente?
Ja, dem stehe ich komplett anders gegenüber. Das ist eines meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Also ich habe 3 Jahre lang an der FH nur betriebliche Altersvorsorge studiert. Also ich bin hier der totale Nerd, was das angeht. Denn ich sehe hier eine ganz andere Zukunft, ehrlich gesagt. Und ich glaube, die Politik auch. Also die betriebliche Altersvorsorge ist für mich so gesehen birgt ein Riesenpotenzial. Also man kann wahnsinnig viel damit machen, nur leider wird das Potenzial häufig nicht ausgeschöpft, auch wegen vielen Regularien, da hier auch noch ganz starre Richtlinien sind und die Sparer oft benachteiligt werden, wenn sie ihr Leben flexibel gestalten wollen. Also wenn es ein Arbeitsplatzwechsel oder wenn man an das Geld hin möchte, all diese Punkte, die ich vorher auch bei Riester aufgezählt habe, die sind hier auch noch ein ganz klarer Nachteil. Allerdings habe ich bei der betrieblichen Altersvorsorge, wenn ich ein Arbeitnehmer bin, eine Fördermöglichkeit, die gar nicht mit Riester oder sonst irgendwas zu vergleichen ist, da ich das Geld ja wirklich von meinem Brutto direkt wegsparen kann. Allerdings gibt es hier auch ein paar Haken, sowas wie Doppelverbeitragung hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört, also so dieses ganze Thema Steuer, dass das Geld ja im Alter auch nochmal versteuert werden muss und diese Sozialversicherungsbeiträge nochmal obendrauf kommen und so weiter. Es gibt hier schon ein paar Nachteile. Allerdings muss ich sagen, wir kommen da ja später noch drauf zu sprechen, das hat die ein oder andere Partei erkannt. Also hier gibt es in ganz vielen Wahlprogrammen schon gute Ansätze, dass das abgeschafft werden soll. Also hier sehe ich eine sehr gute Zukunft, da ja auch eine kleine Rentenreform im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge schon stattgefunden hat. Also es gab da ja in den letzten 2 Jahren unglaublich viele Veränderungen. Seitdem machen ganz viele Makler keine betriebliche Altersvorsorge mehr, weil es so kompliziert geworden ist. Aber es wurde eben auch der Arbeitgeber so ein bisschen in die Pflicht genommen. Er muss das Ganze jetzt noch mehr fördern. Also für den Arbeitnehmer absolut lukrative Geschichte. Nur hier muss eben auch die Politik mal wieder ein bisschen entspannter werden und die ein oder andere Regel lockern. Aber das sehe ich sehr, sehr positiv. Ich glaube, das wurde erkannt, je nachdem, welche Partei später mal die Hosen anhat und den Weg vorgeben darf. Aber hier sehe ich noch eine ganz große Chance, dass sich die betriebliche Altersvorsorge gut entwickeln kann und weiterhin eine gute Möglichkeit bleibt.
Ja, ich würde mir auf jeden Fall wünschen bei der betrieblichen Altersvorsorge, dass das einfach einfacher wird.
Ja, ich mir auch.
Denn ich erinnere mich, als ich in Australien gearbeitet habe, die haben da auch so eine Form der betrieblichen Altersvorsorge und das war relativ entspannt. Also ich weiß nicht mehr genau, der Arbeitgeber ist da auch verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz eben vom Einkommen einzuzahlen und dann hieß es, ich soll mir jetzt einen Fonds aussuchen. Das habe ich dann gemacht und da ist das dann halt einfach reingeflossen. Also das war ganz einfach und unspektakulär und Altersvorsorge muss einfach sein, weil es ist sowieso ja schon ein Thema, was mit einer Hürde verbunden ist. Und wenn es dann auch noch so schwer und kompliziert ist, ist irgendwie ungünstig.
Ja, absolut, weil gerade die betriebliche Altersvorsorge, die passt eigentlich zu sehr vielen Arbeitnehmern und gerade auch in Einkommensschichten, wo ich sage, ich verdiene jetzt gerade nicht so wahnsinnig viel Geld, mein Einkommen ist nicht so groß, kann die betriebliche Altersvorsorge einen riesen Hebel machen. Aber meistens habe ich dann gar kein Interesse, mich damit jetzt so tiefgreifend auseinanderzusetzen. Und auch für den Vermittler, es hat jetzt nicht jeder Lust, 2-3 Jahre an der Hochschule zu studieren, um es zu verstehen. Aber ich muss ehrlich sagen, hätte ich die 3 Jahre nicht gehabt, könnte ich nicht mit gutem Gewissen betriebliche Altersvorsorge beraten. Ich hätte nur absolutes Oberflächenwissen darüber. Und ich glaube, so geht es den meisten. Und wenn der Vermittler es schon nicht versteht, wie soll es der Kunde dann verstehen?
Absolut. Also das ist ein absolutes Expertenthema. Wenn ihr eine betriebliche Altersvorsorge habt, du eine betriebliche Altersvorsorge hast oder darüber nachdenkst, lass dich auf jeden Fall von einer spezialisierten Maklerin oder einem Makler beraten und schau eben dann, dass du da für dich individuell die beste Lösung findest. Ja, also was muss sich ändern? Halten wir fest, einfacher muss es werden.
Ja.
Dann, was mich total stört, ist so dieses Rumdoktern an dem gesetzlichen Rentensystem. Rentenniveau runter, Rentenalter rauf. Die Beiträge rauf, das ist alles irgendwie so im Kleinen versucht man mit Maßnahmen, die schon in den letzten Jahrzehnten nicht funktioniert haben und die Grundprobleme, die wir einfach haben, demografischer Wandel, gesteigerte Lebenserwartung, auch das Zinsumfeld, das wird sich kurzfristig nicht ändern, die diese Probleme, die Ursache ja nicht beheben. Und das ist so ein Punkt, der mich total stört, dass immer noch die Parteien eben mit diesen hilflosen Maßnahmen agieren und ich mir wirklich wünsche, dass im nächsten Jahr, wenn dann eine neue Regierung zusammenkommt, mal tatsächlich so eine richtige Reform an den Start kommt, wo man mal wirklich was Innovatives an den Markt bringt. Auch ein Punkt, den ich wichtig finde, auch aus Seiten so der Gerechtigkeit und natürlich auch damit alle tatsächlich auch abgesichert sind im Rentenalter. Aktuell ist es ja so, es zahlen ja gar nicht alle ein in die gesetzliche Rente. Selbstständige sind ausgenommen, Beamte sind ausgenommen. Also ich denke, auch das ist ein Punkt, wo man einmal aufgrund der Fairness dafür sorgen sollte, dass tatsächlich auch in so ein gesetzliches System alle einzahlen. Aber natürlich auch, damit alle abgesichert sind. Weil dazu kannst du bestimmt auch was sagen. So die Selbstständigen, die sind ja auch vor allen Dingen so eine Gruppe, die besonders gefährdet ist, was die Altersarmut angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt nur mal mich ganz persönlich anschaue, bin ich aktuell in der jetzigen Situation sehr froh, dass ich nicht in die gesetzliche einzahlen muss. Also ich zahle dann sehr gern ein, wenn die Rentenreform da war. Aber du hast vollkommen recht, denn es ist ganz häufig so, dass in der Selbstständigkeit gerade zu Beginn halt einfach gar kein Geld da ist, dass kaum die Rechnungen bezahlt werden können für die Firma. Und da stellt man sich halt immer an letzte Stelle mit seinem persönlichen Vermögen. Aber ich kenne so wahnsinnig viele, ich meine, wir haben uns ja auf junge Unternehmer spezialisiert, also ich kenne ja sehr, sehr, sehr viele junge Menschen, die sich selbstständig machen, und der Einstieg wird einfach schlichtweg vergessen oder zu weit nach hinten geschoben. Also es gibt so viele junge Selbstständige, denen plötzlich nach 10 Jahren Selbstständigkeit auffällt, hoppla, ich habe ja damals meine Rentenversicherung beitragsfrei gestellt, weil ich sie mir nicht mehr leisten konnte, und ich habe nie wieder den Fuß reinbekommen. Und jetzt habe ich vielleicht noch 20 Jahre und dann möchte ich eigentlich aufhören zu arbeiten, weil es ist ja eigentlich auch nicht erstrebenswert, mit 67 aufzuhören, sondern man möchte ja eigentlich, wenn man sich sein Arbeitsende selbst gestalten kann, auch vielleicht ein bisschen früher kürzer treten. Aber gerade die Selbstständigen, die jungen Unternehmer, ja, streichen erstmal radikal alle Fixkosten, alles kommt weg und das Sparen wird komplett vergessen. Und ja, das sehe ich als ganz, ganz bedrohte Zielgruppe tatsächlich, was das Alter angeht.
Ja, absolut. Du hast gerade einen wichtigen Punkt genannt, der tatsächlich auch für mich ausschlaggebender Punkt war, mich selbstständig zu machen. Dieser Aspekt, dass man nicht mehr ins gesetzliche System einzahlen muss, weil ich eben auch sage, wenn ich da einzahle, wenn ich spare, dann will ich auch, dass Vermögen sich aufbaut, dass mein Geld mehr wird und nicht weniger. Ja. Oder ich darum zittern muss, ob ich dieses Geld überhaupt jemals wiedersehe. Ja. Und das ist eben auch so ein wichtiger Punkt. Es braucht eben ja eine kapitalgedeckte Altersvorsorge, also ein neues System neben diesem System, was wir eben heute haben, wo das Geld eben ja sehr sicher verwaltet wird, kann man ja schon sagen. Also da wird ja gar kein Vermögensaufbau betrieben. Also da brauchen wir eine sinnvollere Alternative, wo wirklich auch Renditen erzielt werden können. Und ja, wir als Gesellschaft eben dann auch am Wirtschaftswachstum partizipieren. Denn das ist ja einfach im aktuellen System nicht der Fall.
Genau.
Was ich mir auch noch wünschen würde, wäre echt total klasse, wenn es niedrigere Steuern geben würde auf so Aktieninvestments, Aktienfonds, dass auch da seitens der Politik ein Anreiz gegeben wird, langfristig Vermögen eben mit Anlageklassen, Aktienfonds zu betreiben. Und gerade da auch die Haltedauer sollte ja auch langfristig sein, um eben Schwankungen auszusitzen, da ja der Markt eben sowohl nach oben als auch nach unten geht. Aber ich finde, wenn die das belohnen würden, dass man eben dort auch langfristig Vermögensaufbau im Aktienmarkt betreibt, eben mit steuerlichen Vorteilen, wie das ja auch mit Versicherungen der Fall ist, dann denke ich, könnte man auch mehr Menschen begeistern, eben dort ja im Aktienmarkt zu investieren und die Chancen eben des Vermögensaufbaus hier zu nutzen.
Ja, da hast du vollkommen recht.
Ja, super. Dann haben wir jetzt so mal ein bisschen die Eckpunkte des aktuellen Systems, des Status Quo besprochen und was hier schiefläuft, was sich ändern muss, wo Chancen sind. Dann lass uns doch mal mit den Parteiprogrammen in Bezug auf die Rente starten. Magst du mal mit der CDU anfangen, was die so für Ideen haben?
Ja, sehr gerne. Das war eine ganz große Herausforderung für mich. Also erstmal fand ich super, mich überhaupt mit den Wahlprogrammen mal so detailliert zu beschäftigen. Aber die CDU war schon eine große Herausforderung, um da überhaupt einen richtigen Plan zu finden. Also ich habe mir mal so dieses ganze Thema Zukunftsplanung und Rentensystem angesehen, und man findet hier eigentlich wirklich nur was, wenn man ganz genau hinsieht. Die lassen sehr, sehr viel Raum für Fragen oder Spekulationen offen, aber was in den Raum gestellt wird, ist eine Art Generationenrente. Und zwar ist hier so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass jeder Mensch, also egal ob jetzt selbstständig, Beamte oder Angestellter, sofort ab Geburt an auf ein bestimmtes Konto in einem bestimmten Topf einzahlt und das Ganze für die Rente verwendet wird. Das ist mal so der Gedanke dahinter, wie das aber konkret umgesetzt werden soll. Also wie viel, wie lang, in was wird investiert, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht finden können. Und da bleibt ganz, ganz viel Kreativität offen.
Ja, das ist ja so ein Stück weit der Sparbuchgedanke, dass Eltern, wenn sie eben ja Neugeborenes bekommen, sofort ein Sparbuch quasi für das Kind anlegen. Ich hoffe, dass wenn es eine Generationenrente geben sollte, dass das kein Sparbuch, also keine Sparbuchanlage wird, sondern dass tatsächlich auch drüber nachgedacht wird, doch am Kapitalmarkt das Geld auch zu investieren.
Das wäre sehr wünschenswert.
Ja, ja. Ansonsten, wie findest du diese Idee der Generationenrente?
Ja, also grundsätzlich finde ich es mal gut, dass es wirklich für alle gedacht ist. Also das, was wir vorhin auch schon gesagt haben, dass es nicht jetzt nur für Angestellte ist oder nur für Beamte oder nur für Selbstständige, sondern dass wirklich alle Deutschen, sage ich jetzt mal, oder in Deutschland lebende Menschen da jetzt mit einbezogen werden. Das finde ich schon mal einen ganz klaren Vorteil. Allerdings kam mir genau die gleiche Sorge auf wie dir auch gerade. Also von Geburt an einzahlen, dann kann das ja schon mal gar nicht so wahnsinnig viel sein, es sei denn, es wird unterstützt, weil sonst kommt ja auch auf die Eltern eine wahnsinnige Last zu, wenn jetzt für die Kinder was gespart werden muss. Also da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wie viel ist das dann? Wie soll das dann aufgeteilt werden in den Phasen, in denen noch kein eigenes Einkommen besteht? Und vor allem auch, ja, in was wird investiert? Also was wird mit dem Geld angestellt, sage ich jetzt einfach mal? Kommt es dann in irgendwelche Rentenpapiere oder auf ein Sparbuch? Oder ja,
also. Ja. Also bleibt spannend, wie das Konzept da konkret aussehen könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich mache mal mit der SPD weiter. Mhm. Also die SPD, also grundsätzlich lässt sich so in der Fraktion SPD, Linkspartei und Grüne erkennen, dass die alle das gesetzliche Rentenversicherungssystem stärken wollen, indem eben tatsächlich alle Erwerbstätigen eben vom Angestellten über den Beamten, über den Selbstständigen und auch die Abgeordneten und Politiker eben hier einzahlen sollen. Das ist so ein Konsens, den man bei all den dreien wiederfindet. Und die SPD strebt eben dauerhaftes Rentenniveau von 48% an. Sie wollen zusätzlich eben ja auch ein neues Standardvorsorgeprodukt nach schwedischem Vorbild als Alternative zur Rente, zur Riester-Rente oder auch Rürup-Rente an den Start bringen, weil sie eben sagen, also die Riester-Rente hat keine Zukunft. Wenn wir uns das Renteneintrittsalter anschauen, da hat die SPD gesagt, dass sie das gerne bei höchstens 67 Jahren belassen möchte. Und ja, die Betriebsrenten, die will die SPD ausweiten und attraktiver gestalten. Was das allerdings genau bedeutet, dazu haben sie sich jetzt auch nicht en Detail geäußert. Also auch da sind noch viele Fragezeichen, wie dann konkret solche Konzepte aussehen sollen.
Ja, wie war so deine Meinung, als du es gelesen hast?
Ja, also ich hatte ja gerade schon gesagt, was muss sich aus meiner Sicht ändern? Ich halte jetzt nicht ganz so viel davon, das gesetzliche Rentensystem zu stärken mit diesem Rententopf, wo eben in risikolose Anlagen investiert wird, weil wir brauchen Zinsen, um eben Vermögen aufzubauen, damit sich der Zinseszinseffekt entfaltet. Und das sehe ich nicht, dass man derart das gesetzliche Rentensystem umkrempelt, dass da auf einmal tatsächlich am Aktienmarkt die Gelder, die da heute reinfließen, investiert werden. Insofern, die Idee, ich sag mal, eines neuen Extra-Produktes, wenn wir uns so den geförderten Bereich anschauen, da muss man mal schauen, was die da für konkretere Ideen planen. Aber würde ich mir mehr wünschen, dass tatsächlich mehr in die Richtung auch kapitalgedeckter Altersvorsorge noch stärker gedacht wird von der SPD.
Ja.
Magst du mit der nächsten Partei weitermachen?
Gerne. Dann würde ich sagen, ich erzähle mal ein bisschen was über die FDP. Das war tatsächlich deutlich leichter, hier was zu finden, da ein ganz großer Punkt in deren Wahlprogramm die Rente darstellt. Und die wollen grundlegend was verändern, was ich schon ganz spannend fand. Also zum einen war es wirklich auch viel leichter, das Ganze zu verstehen. Also auch wenn man jetzt nicht aus unserer Branche kommt, kann man hier super gut das Wahlprogramm durchlesen, was die Altersrente betrifft. Und die FDP hat vor, eine Aktienrente mit einzuführen. Also die wollen leider nur 2%. Das ist für mich auch das, was an, ja, traurigen Faktor damit drinsteht, aber 2% von dem, was jetzt aktuell investiert wird, soll in Aktien fließen. Also den Grundsatz an sich finde ich schon mal richtig gut. Also ich finde, er ist in die richtige Richtung gedacht. Finde nur den Schritt zu konservativ. Also ich würde mir hier eigentlich wünschen, dass viel mehr gemacht wird. Und was ich aber da auch schön fand bei der FDP, die haben eben auch vor, wirklich so diese Betriebsrenten auch zu stärken, das ganze BAV-System ein bisschen verständlicher und leichter aufzurollen, die Steuerlast da zu senken und auch die Doppelverbeitragung zu streichen. Und das finde ich wirklich, das macht es dem Sparer leichter. Das ist verständlicher, hoffe ich. Also sie haben es zumindest mal vor, verständlicher zu machen. Und die Aktienrente finde ich auch super. Nur einfach könnte noch ein bisschen mutigerer Schritt, ehrlich gesagt, sein, meiner Meinung nach.
Also mit dem Begriff Aktienrente hatten sie mich ja auch. Da ja. Sind meine Ohren leicht gespitzt gewesen. Und ich sehe auch als Manko noch so ein Stück weit, wie du es auch schon gesagt hast, dass eben von den heutigen 18,6%, die ja eingezahlt werden, nur 2% eben in diesen Aktienanteil fließen sollen. Das heißt, immer noch 16,6% gehen immer noch in den risikolosen Anteil, der keine Rendite erwirtschaftet. Und man sagt ja auch immer, wer früh anfängt in jungen Jahren, kann eben auch einen größeren risikobehafteten Anteil in seinem Portfolio haben. Und insofern dürfen die, wie du es auch schon gesagt hast, durchaus noch ein bisschen mutiger in ihrem Konzept werden.
Ja, sehe ich genauso.
Ja, dazu an der Stelle für alle Zuhörer, der Bastian Kunkel von Versicherungen mit Kopf hat ein Live-Interview dazu mit dem Christian Lindner auf Instagram gehabt. Also wen das interessiert und wer da mal so ein bisschen die direkte Meinung auf die Fragen, die Basti da dem Herrn Lindner gestellt hat, hören will, sollte unbedingt mal da auf dem Kanal Versicherungen mit Kopf vorbeischauen und sich dieses live anschauen. War sehr interessant auf jeden Fall.
Ja, fand ich super, fand ich auch total sympathisch von dem Lindner selbst, dass er zu jemandem aus unserer Branche auf Instagram und live kommt, kann ja auch nach hinten losgehen, aber fand ich richtig cool, dass sie das gemacht haben und war sehr spannend, also super zum Anschauen.
Ja, absolut. Finde ich schön, auch wenn Politiker tatsächlich sich da auch mal kritischen Fragen stellen und jetzt nicht nur so in diesen typischen Talkshows Anne Will am Abend, sondern tatsächlich mal auf diesen neuen digitalen Medien, auf eben YouTube, auf Instagram, wo tatsächlich wir jungen Menschen auch sind, damit tatsächlich dieses Thema auch für uns präsenter wird und wir auch mal mit reingenommen werden. Denn eine andere Problematik, die wir haben, ist ja auch, aufgrund des demografischen Wandels sind ja die Mehrheit der Wähler eben schon älter und die älteren Wähler entscheiden also über unsere Zukunft, ob wir jungen Menschen später noch genug Rente haben werden. Das ist auch irgendwie ungünstig.
Ja, und dazu kommt noch, dass ganz viele junge Menschen in unserem Alter oder jünger gar kein so großes Wahlinteresse haben. Aber hoffen wir mal das Beste für dieses Jahr.
Genau, schauen wir mal. Ich mache mal weiter mit den Grünen. Grundsätzlich wollen die Grünen an der Altersgrenze von 67 Jahren festhalten, aber es vereinfachen, ob man eben früher oder später eben aus dem Arbeitsleben ausscheiden kann, soll. Dazu gibt es aber noch keine genaueren Informationen. Das Rentenniveau soll auch langfristig eben bei 48% gesichert werden, so wie es heute eben ist. Und was die Grünen planen, ist ein Bürgerfonds neben der gesetzlichen Rentenversicherung. Also auch die Grünen, die kritisieren sehr stark die Riester-Rente und bezeichnen sie in ihrem Wahlprogramm eben auch als völligen Fehlschlag. Und auch die Rürup-Rente hat eben aus Sicht der Grünen gravierende Schwächen und deshalb wollen sie eben hier eine Art Bürgerfonds aufsetzen, in den eben alle, die nicht widersprechen, dann auch einzahlen und das Geld soll eben auch langfristig nachhaltig am Aktienmarkt investiert werden, damit eben die Menschen am Wirtschaftswachstum profitieren. Also so gesehen schon mal ein guter Ansatz, gefällt mir. Was sie langfristig planen, auch durchaus interessant, ist, dass sie die gesetzliche Rentenversicherung in eine Bürgerversicherung umbauen wollen. Das heißt also, auch hier sollen tatsächlich alle Erwerbstätigen auch einzahlen dann in die Bürgerversicherung. Und das ist es eigentlich, was man jetzt so zur Bürgerversicherung gefunden hat. Was da konkret dann dahinter steht, wie die Gelder investiert werden aus der Bürgerversicherung, dazu ließ sich noch nichts Weiteres finden.
Okay, das wäre jetzt natürlich spannend.
Genau, wobei ich glaube, also ich denke auf jeden Fall, wir werden nicht drum herum kommen, die Systeme umzubauen. Und die Systeme umzubauen, das wird man auch nicht von einem Tag auf den anderen Tag machen. Auch das hat der Herr Lindner in dem Live erzählt, dass uns das tatsächlich auch erstmal sehr, sehr viel Geld kosten wird, diese Systeme, diese historisch gewachsenen Systeme, wie man auch in Unternehmen immer so schön sagt, umzubauen. Aber man muss ja hier absolut langfristig denken, wenn wir im Bereich Altersvorsorge sind. Schauen wir mal, wann damit begonnen wird. Also ich bin der Meinung, je früher damit begonnen wird, tatsächlich mal fundamental was umzubauen und abzuändern und eben aufzuhören und irgendwie kleinen Stellschrauben rumzudoktern und es zu verschlimmbessern, desto besser. Sehe ich das. Du auch?
Sehe ich komplett genauso. Also ich hätte damit jetzt auch persönlich keinen Schmerz, wenn man jetzt vielleicht kurzfristigen Verlust in Kauf nehmen muss oder da wirklich viel Arbeit oder auch Geld rein investieren muss, wenn wir langfristig wieder eine Perspektive haben, was das ganze System angeht, weil diesen Gedanken, den wir in unserer Generation jetzt haben müssen, bekommen wir überhaupt etwas von unserer Altersrente raus? Wenn wir uns das mal überlegen, wenn es sich da um eine normale Anlage handeln würde, also wenn wir jetzt selber so viel Prozent von unserem Einkommen jeden Monat sparen, aber nicht wissen, ob wir später und wie viel wir rausbekommen, dieses Spiel würde eigentlich keiner mitspielen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass jetzt mal ein Cut gezogen wird und das ganze System revolutioniert wird.
Absolut, ja. So, jetzt haben wir noch zwei Parteien übrig, zwei Gegenpole, die AfD und die Linken.
Ja.
Magst du mit der AfD weitermachen?
Ja, ich sage jetzt mal sehr gerne. Also, es war richtig spannend. Ich habe tatsächlich noch nie das Wahlprogramm der AfD gelesen und war für mich wirklich spannend, mir das mal anzusehen. Und die AfD hat, einen Ansatz, die möchten vor allem an der Finanzierungsform der gesetzlichen Rentenversicherung einiges ändern. Also nicht an der Anlageart, sondern an der Bezuschussung. Und hier sollen vor allem Steuergelder reinfließen. Und die Steuergelder sollen dadurch erwirtschaftet werden, dass Zuschüsse zu Immigrationszwecken gestrichen werden. Also es soll so diese ganze Flüchtlingsthematik, die Vereinfachung von Einwanderungen, das soll gestrichen werden. Auch die Politikerrente soll gestrichen werden. Und auch der Beamtenstatus soll nicht mehr in der Form erreichbar sein, wie er jetzt ist. Also man soll nur noch Beamte werden, wenn man in einer sehr hohen politischen Ebene ist oder im Wehrdienst, dann soll man Beamtenstatus bekommen. Und durch diese Ersparnis, die dadurch erwirtschaftet wird, durch weniger Beamtenpension, keine Politikerrente und keine finanzielle Unterstützung für Migrationen, das soll in die gesetzliche Altersrente fließen, als Zuschuss quasi. Und dadurch soll ein höheres Rentenniveau im Alter garantiert werden für ganz klarer Ausdruck, ich gebe es jetzt nur so wieder, es sind nicht meine Worte, für Deutsche. Und was ich auch ganz spannend fand, sie wollen den Renteneintritt auch etwas flexibler gestalten. Also es soll jeder frei entscheiden dürfen, wenn er vorher in Deutschland gearbeitet hat, wann er in Rente gehen möchte. Also ob er länger oder kürzer arbeiten möchte.
Freie Entscheidung über das Renteneintrittsalter ist grundsätzlich ein schlechter Ansatz.
Genau.
Ansonsten, gut, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden über das Wegnehmen in anderen Bereichen und das Hinzutun dann eben zum gesetzlichen System.
Ja, also es ging hier jetzt überhaupt nicht um die Art der Anlage oder irgendwas in die Richtung. Oder ich habe es zumindest nicht gefunden. Vielleicht war es. Es war auch tatsächlich ein sehr, sehr langes Wahlprogramm mit über 200 Seiten. Vielleicht stand es auf 217, ich weiß es nicht. Aber ich habe nichts zur Form der Anlage gefunden, sondern nur der Art der Finanzierung. Und die soll eben durch Abzüge in anderen Bereichen stattfinden.
Ja, last but not least habe ich hier die Linke auf dem Schirm. Das Wahlprogramm bezüglich Rente der Linken ist interessant, also schlägt eine andere Richtung durchaus ein als die der anderen Parteien, greift auch ähnliche Punkte auf, aber die Linken wollen das Rentenniveau, wo doch immer diskutiert wird, das Rentenniveau weiter abzusenken, die Linken wollen das Rentenniveau anheben auf 53%. Mhm. Auch alle anderen diskutieren darüber, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Die Linkspartei möchte das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre senken, was ja grundsätzlich, finden wir alle, denke ich, gut. Also jeder möchte möglichst früh in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Ich stelle mir so ein Stück weit die Frage nach der Umsetzbarkeit, wie das funktionieren soll. Dazu sagen Sie jetzt nur, wie Sie das finanzieren wollen, dass eben die Mehrkosten durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer eben zu gleichen Teilen getragen werden sollen und dass man ja eben auch, also auch die Riester-Rente soll abgeschafft werden aus Sicht der Linke. Man könnte ja diese Beiträge eben, die in dem Riester-Topf drin sind und die auch dort entfallen, dann auf freiwilliger Basis in die gesetzliche Rentenversicherung überführen und damit dieses Loch dann vielleicht stopfen.
Okay, also erhalte ich das Problem quasi, oder? Und verändere nur meine Wünsche.
Genau, also wir bleiben im Bereich des Verschlimmbesserns. Ich würde eher sagen des Verschlimmerns, weil ich es überhaupt nicht sehe, wie wir das Rentenniveau, auch wenn ich mir das wünsche.
Klar, wäre schön.
Wenn wir uns das alle wünschen, aber ich sehe das nicht, wie wir mit dem System, was heute da sind, das Rentenniveau anheben könnten und auch und das Rentenalter absenken. Also
ja, bin ich ganz bei dir.
Da fehlt mir die Vorstellungskraft, wie das funktionieren soll, wo das Geld herkommen soll.
Ja.
Mal sehen, ob die Linken da noch weitere, konkretere Ideen haben, wie sie dann dieses Loch im Staatshaushalt stopfen wollen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist spannend.
Ja, zum Abschluss würde ich noch einmal kurz das Thema Steuern ankratzen, wie sich da die Parteien zu geäußert haben in Bezug auf die Einkommenssteuer und auch das Thema Vermögenssteuer ist interessant. Aber natürlich auch Abgeltungssteuer, also wie werden Kapitalerträge besteuert? Denn zum einen natürlich ist die Frage, wie viel bleibt mir denn von meinem hart verdienten Geld? Also wie viel Geld habe ich am Monatsende übrig, um überhaupt Geld zu sparen? Und wenn ich dann spare, wie viel meiner Ersparnisse bleiben wiederum davon übrig? Ne? Denn sie wurden ja schon einmal versteuert, als ich sie verdient habe. Und mit der Vermögenssteuer ist jetzt in der Diskussion, dass diese Ersparnisse, die ich mir dann mühselig zur Seite lege, eben nochmal versteuert werden sollen. Und grundsätzlich lässt sich hier sagen, dass die SPD, die Linke und die Grünen den Spitzensteuersatz anheben wollen. Was mir hier aufgefallen ist, also die Linke hier sehr, sehr drastisch, die Linken wollen eben ab einem Einkommen von 70.000 Euro den Spitzensteuersatz auf 53% anheben. Ab einem zu versteuernden Einkommen von 260.533, keine Ahnung, warum man hier so eine krumme Zahl benutzen musste, sollen 60% sein und 75% ab 1 Million. Also ich glaube, wir werden keine reichen Menschen mehr in Deutschland haben, wenn dieser Steuersatz kommt. Man sieht ja jetzt schon die Steuerflucht ins Ausland. Das ist mir auf jeden Fall direkt ins Auge gesprungen. Die sind hier sehr aus dem Raster gefallen. Und ja, die anderen SPD und Grüne, die sind hier ein Stück weit dezenter unterwegs, aber wollen eben auch den Spitzensteuersatz für höhere Einkommen steigern.
Vielleicht hat das den Hintergrund, mehr Wohnraum in Deutschland zu schaffen.
Ja, vielleicht. Stimmt, das Wohnraumproblem zu lösen könnte ein Hintergedanke sein. Vielleicht kannst du ja mal den Parteivorsitzenden in deinen Livestream einladen, auf Instagram, um ihm diese Frage zu stellen.
Ich versuch's.
Ja, was ich auch interessant fand, also die FDP, die wollen grundsätzlich den Steuersatz jetzt nicht anpassen, aber einen interessanten Gedankengang, den die haben, ist, dass der Spitzensteuersatz, der ja aktuell schon ab einem Einkommen von 55.000 zum Tragen kommt, dass dieser erst ab 90.000 Euro anfällt, um eben hier den Mittelstand zu entlasten. Und das finde ich total interessant. Da kam mir sofort so das Learning, was ich im Buch Rich Dad Poor Dad hatte. Denn da ist mir so das Lichtchen aufgegangen, warum die Armen immer ärmer werden und die Reichen immer reicher und warum eigentlich der Mittelstand der Dumme ist in dieser ganzen Misere.
Ja.
Und insofern finde ich das durchaus einen interessanten Ansatz, eben zu sagen, wir müssen den Mittelstand stärken, da der Mittelstand ja doch die größte Schicht ausmacht.
Ja, das stimmt. Und ja auch einen ganz, ganz maßgeblichen Anteil der Steuern finanziert.
Richtig.
Ja, finde ich super.
Ja, dann haben wir das Thema Vermögenssteuer, also eben die Steuer auf eure Ersparnisse. Könntest du jetzt sagen, gut, ich habe keine Ersparnisse, die Millionen, davon bin ich noch weit von entfernt. Aber du darfst ja nicht vergessen, erstmal kannst du da ja hinkommen, du kannst ja Vermögen aufbauen und es kann ja auch sein, dass du eben Vermögen erbst. Sei es eben in Form eines Aktienportfolios, das dir vermacht wird oder eine Immobilie, eine Firma. Also hier bezieht sich die Vermögenssteuer eben sowohl auf Privat- als auch auf Betriebsvermögen. Und hier ist es so, dass die CDU und die FDP eine Vermögenssteuer ablehnen. Die SPD, die Grünen und die Linken wollen aber eine Vermögenssteuer einführen. Die Ideen dazu sind, dass das Ganze starten soll ab 1%, ab einer Million. Da haben sie jetzt aber auch unterschiedliche Zahlen genannt für unterschiedliche Vermögenshöhen, was sie sich da vorstellen. Zum Schluss noch ein kurzes Wort zur Abgeltungssteuer, also die Besteuerung der Kapitalerträge. Da liegt der Steuersatz ja aktuell bei 25%. Die SPD, die Grünen und die Linken wollen die Abgeltungssteuer abschaffen und stattdessen eben wieder zurückkehren zur Besteuerung mit dem persönlichen Steuersatz, was bedeuten würde, dass die meisten dann eine höhere Steuer auf ihre Kapitalerträge zahlen, was ich nicht gut finde. Also ich hatte ja ganz zu Anfang gesagt, ich würde mir wünschen, dass es unterstützt wird, wenn ich langfristig Vermögen am Aktienmarkt aufbauen möchte, eben auch durch steuerliche Vorteile und nicht, dass man dafür quasi auch noch abgestraft wird, indem man eben hier noch höhere Steuern eben auf Ersparnisse zahlen muss, weil das Geld wurde ja, als ich es verdient habe, eben auch schon besteuert.
Ja, genau. Und wenn man sich das ganze System mal ansieht, kommt es ja auch überhaupt dem Land und der Wirtschaft wieder zugute, wenn Geld investiert wird. Also es hilft uns ja allen weiter. Und warum dann da irgendwo aus diesem Kreislauf, bei dem es hauptsächlich Gewinner gibt, nochmal was rausschneiden und nochmal benachteiligen?
Absolut. Ja, dann wären wir am Ende der Parteiprogramme, den größten 6 Parteien. Und ja, ich hoffe, wir konnten euch hier heute so ein Stück weit noch ein bisschen Input geben, wenn du dir noch unschlüssig bist, wen du denn wählen möchtest. Wenn das Kriterium eben Altersvorsorge, Rente für dich ein wichtiger Punkt ist, dann hast du hier heute noch mal so ein paar Anhaltspunkte für dich mitnehmen können. Auf welche Partei du da setzen kannst, damit du hoffentlich genug Rente im Alter hast. Und schlussendlich lässt sich sagen, ich motiviere immer, und da stimmt mir Franzi sicherlich auch zu, sich nicht auf das gesetzliche System, nicht auf die Politiker zu verlassen, sondern eben privat vorzusorgen. Wenn wir Geld aus der Renten, aus dem gesetzlichen System sehen, ist super, ist nice to have, nehmen wir on top mit dazu. Verlassen würde ich mich nicht darauf. Insofern privat vorsorgen, selbst Vermögen aufbauen. Und ja, wenn du eben wissen willst, wie du Vermögen in Eigenregie aufbaust, wie du eben deine Finanzen so strukturierst, dass du auch mehr Geld zum Sparen hast und eben auch mehr Geld zum Investieren, dann melde dich auf jeden Fall zu der Financial Empowerment Masterclass an, denn da wirst du genau das gemeinsam mit uns lernen. Ja, Franzi, dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
Das wünsche ich dir auch. Danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es richtig spannend. Also für mich ist jetzt schon etwas klarer geworden, in welche Richtung es geht.
Sehr gut. Tschüss.
Tschüss.